Sternengeschichten Folge 658. Die Kirche, die Wissenschaft und außerirdisches Leben. Ob es neben der Erde auch noch andere Himmelskörper gibt und ob auf diesen anderen Himmelskörpern irgendwelche intelligenten Wesen leben, das ist eine Frage, die uns Menschen immer schon beschäftigt hat. Schon vor mehr als 2500 Jahren haben die Gelehrten der Antike darüber diskutiert und wir haben bis heute nicht aufgehört damit. Einer Antwort näher gekommen sind wir aber erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als Wissenschaft und Technik ausreichend weit entwickelt waren. Und davor, vor der Aufklärung und der Wissenschaft der Neuzeit, hat ja sowieso die Kirche alle Gedanken dieser Art unterdrückt, weswegen es keine Fortschritte gegeben hat, oder nicht? Ja, das ist zumindest etwas, was man sehr oft hören kann, wenn es um Wissenschaft und Religion geht. Und natürlich wäre es falsch zu sagen, dass sich die Kirche und die Wissenschaft nie gestritten hätten. Ganz im Gegenteil, die Geschichte ist voll mit entsprechenden Konflikten. Aber es wäre genauso falsch zu behaupten, dass die Kirche der Wissenschaft immer und ausschließlich feindlich gegenübergestanden wäre. Ich habe in den Sternengeschichten ja immer wieder von Geistlichen erzählt, die relevante wissenschaftliche Forschung betrieben haben. Und auch was die Sache mit dem außerirdischen Leben angeht, ist die Sache nicht so eindeutig, wie man denken könnte. Deswegen machen wir in der heutigen Folge der Sternengeschichten einen kleinen Ritt durch die Geschichte und schauen uns an, was die Menschen früher wirklich zu diesem Thema gedacht haben. Und wir fangen an mit Hippolyt, dem Bischof von Rom im 3. Jahrhundert. Wir sind also quasi noch in den Anfangsjahren der christlichen Kirche und Hippolyt war einer ihrer wichtigsten Vertreter. Trotzdem werden ihn heute vermutlich wenige Menschen kennen, ausgenommen vielleicht diejenigen, die in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten leben, deren Schutzpatron der später heilig gesprochene Hippolyt ist. Uns aber interessiert, was er in seinem Werk mit dem Titel »Widerlegung aller Häresien« geschrieben hat. Darin zählt Hippolyt alles auf, was seiner Meinung nach definitiv nichts mit dem wahren christlichen Glauben zu tun hat. Sowas ist wichtig bei einer jungen Religion, bei der noch nicht klar ist, in welche Richtung sie sich entwickelt. Da muss man Richtlinien vorgeben und die Faseleien des Monoimos, die gehören laut Hippolyt offensichtlich nicht dazu. Genauso wenig wie der Wahnsinn des Markion oder der Unsinn des Karpokrates und keinesfalls die gotteslästerliche Torheit des Noetos. So lauten zumindest einige der Kapitelüberschriften aus dem Buch. Ich habe jetzt nicht im Detail nachgeschaut, womit diese Leute den Zorn des Hippolyt verdient haben. Wen Hippolyt aber auch nicht leiden konnte, das war der griechische Gelehrte Demokrit. Der lebte im 4. Jahrhundert vor Christus und war der Hauptvertreter der Atomistik. Sehr kurz zusammengefasst, Demokrit war überzeugt, dass sämtliche Materie aus kleinen Bausteinen besteht, die selbst nicht mehr weiter unterteilbar sind. Dieser hat er Atome genannt und wir verwenden das Wort auch heute noch, aber mit dem, was Demokrit sich damals gedacht hat, hat unser modernes Atombild nichts zu tun. Demokrit hat sich als Atome, als alle möglichen geometrischen Formen vorgestellt. Er hat gesagt, da gibt's runde, glatte, unregelmäßig geformte Atome, es gibt Kugelatome, Würfelatome, welche in der Form von Zylindern oder Pyramiden und so weiter. Und je nachdem, wie sich diese unzähligen Atome verbinden, sehen wir dann halt was, das wie eine Pflanze ausschaut oder wie ein Tier oder wie Wasser oder wie Feuer. In Wahrheit nämlich gibt es, so Demokrit, nichts anderes als Atome und leeren Raum. Und in diesem leeren Raum wuseln die Atome durcheinander und wenn sie sich richtig verbinden, dann kommt dabei sowas wie die Erde raus. Aber wenn es unendlich viele Atome in einem unendlich großen Raum gibt, dann muss im Laufe der Zeit zwangsläufig mehr als nur eine Erde entstehen. Genau genommen müsste es unendlich viele Erden geben, in allen möglichen Variationen. Und genau das war es, was Hippolyt so aufgeregt hat, wie er in seinem Buch schreibt. Er lehrt, dass es zahllose verschiedene große Welten gebe, in einigen Welten gebe es weder Sonne noch Mond, in anderen hätten sie einen größeren Umfang, in wieder anderen seien sie mehrfach vorhanden. Und das konnte nicht sein, hat Hippolyt gesagt, und an diesem Ausschnitt seines Textes sehen wir übrigens auch gut, was damals gemeint war, wenn man von einer anderen Welt gesprochen hat. Nämlich nicht ein anderes Planetensystem bei einem anderen Stern, so weit war man damals noch nicht. Die Welt, das war die Erde, im Zentrum, die umschlossen war von Kugelschalen aus irgendeinem mysteriösen himmlischen Material, und auf diesen Schalen leuchten und bewegen sich die Planeten, die Sonne und der Mond, und außenrum ist noch eine letzte Schale, die mit den Lichtern der Sterne dekoriert ist. Die Welt, das, was wir heute das Universum nennen würden, das war damals eine vergleichsweise kleine Angelegenheit. Aber, so zumindest Demokrit, da draußen gibt's noch jede Menge andere Welten dieser Art. Und Hippolyt war nicht der Einzige, der anderer Meinung war, aber auch seine Meinung, die stand nicht ohne Widerspruch da. Origenes, ein frühchristlicher Gelehrter, der im 3. Jahrhundert in Alexandria gelebt hat, der hat sich überlegt, was Gott wohl gemacht hat, bevor er die Erde geschaffen hat. Sicherlich war Gott nicht faul, das passt nicht zu ihm. Vermutlich hat er da an einer anderen Welt gearbeitet, so Origenes. Und wenn unsere Welt einmal ein Ende findet, naja, dann wird Gott sicher nicht in Pension gehen und den Laden zusperren, sondern eine neue Welt schaffen. Origenes war der Meinung, dass es unendlich viele Welten geben müsste, immer eine nach der anderen, weil Gott offensichtlich ein Workaholic ist. Okay, das letzte hat er so nicht gesagt, aber es ist klar, dass auch aus christlicher Sicht die Erde nicht zwingend einzigartig sein muss. Das Problem mit der christlichen Sicht ist aber, dass sie nicht auf nachvollziehbaren Fakten und Beobachtungsdaten basiert. Das trifft damals aber nicht nur auf die christliche Sicht zu, sondern auf jede Sicht der Welt zu dem Thema. Demokrit hat genauso wenig beweisen können, dass seine wuselige Atomwelt real ist, wie Origenes beweisen konnte, dass Gott nicht vielleicht doch mal eine Zeit lang Urlaub macht. Alles, was man tun konnte, war nachdenken, aber das, was man sich dann ausgedacht hat, das war durch keine damals durchführbare Methode nachvollziehbar beweisbar. Aber nachgedacht hat man auf jeden Fall. Der deutsche Bischof Albertus Magnus hat im 13. Jahrhundert geschrieben: Ob es nur eine Welt oder viele Welten gibt, ist eine der erstaunlichsten und nobelsten Fragen über die Natur. Es ist eine Frage, die der menschliche Geist aus sich selbst heraus verstehen will. Deswegen ist es wünschenswert, dass wir uns darüber Gedanken machen. Diesem Satz kann man aus einer modernen wissenschaftlichen Perspektive zustimmen, genauso übrigens wie der Kritik des französischen Bischofs Nikolaus von Oresme, der im 14. Jahrhundert darauf hingewiesen hat, dass Spekulationen nicht sinnvoll sind, wenn man keine Möglichkeit hat herauszufinden, ob sie richtig oder falsch sind. Aber wir müssen halt trotzdem spekulieren, und das haben die Leute natürlich weiter getan. Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Kirchenlehrer der römisch-katholischen Kirche, der war im 13. Jahrhundert fest davon überzeugt, dass es nur eine Welt geben kann. Denn es gibt ja auch nur einen Gott. Eine Welt für einen Gott, das spiegelt Gottes Perfektion wider, und deswegen kann es nur so sein. Im 15. Jahrhundert hat der deutsche Theologe Nikolaus von Kurs aber dann wieder behauptet, dass es jede Menge Welten geben muss. Denn, so hat er gesagt, die Sonne, die ist in Wahrheit auch eine Welt wie die Erde, nur eben von einer leuchtenden Wolkenschicht umgeben. Und andersherum, da ist es genauso, vom All aus betrachtet würde die Erde aussehen wie die Sonne, weil auch sie von so einer leuchtenden Schicht umgeben ist, die wir aber vom Erdboden aus irgendeinem Grund nicht wahrnehmen können. Alle Sterne am Nachthimmel sind also Welten wie die Erde, so Kurs, und überall würde jemand leben. Einer ähnlichen Ansicht war auch der italienische Mönch und Philosoph Giordano Bruno im 16. Jahrhundert. Ein allmächtiger und unendlicher Gott muss doch bitte auch ein unendlich großes Universum voll mit unendlich vielen Welten erschaffen haben, sonst macht das alles keinen Sinn, hat er gesagt. Jeder Stern am Nachthimmel ist eine Sonne, wie unsere eigene, und jede davon wird von Planeten umkreist. Dass wir das nicht sehen können, liegt nur daran, dass sie so weit entfernt sind. Womit Bruno aus heutiger Sicht erstaunlich richtig gelegen ist. Sein Pech war nur, dass er von der Kirche dafür verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Das stimmt, leider, aber es war nicht so sehr die Aussage, dass es jede Menge fremde Welten gibt, die ihn auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Das hat die Kirche weniger interessiert als Brunos Behauptung, dass das Universum unendlich lange existieren wird. Denn wenn das Universum kein Ende hat, dann hat auch Gott keine Gelegenheit, das in der Bibel angekündigte jüngste Gericht abzuhalten und die Menschen in Sünder und Gerechte einzuteilen, die dann ins neu geschaffene Reich Gottes eintreten dürfen. Das war massive Ketzerei, und deswegen musste Bruno sterben. Auch Galileo Galilei kam in Konflikt mit der Kirche, weil er behauptet hat, dass die Erde sich bewegt, obwohl in der Bibel nichts davon zu lesen ist. Im Gegenteil, dort findet man sogar eine Stelle, in der steht: Aber Josua hieß die Sonne stillzustehen und nicht das Erdreich. Und stillstehen kann die Sonne ja nur, wenn sie sich vorher bewegt hat. Galilei ist aber zumindest nicht hingerichtet worden. Und es ist übrigens auch ein Mythos, dass Martin Luther in Bezug auf das gerade genannte Bibelzitat Nikolaus Kopernikus einen Narr genannt hat. Diese Story, die ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, als ein paar katholische Historiker den Gründer des Protestantismus als Gegner der wissenschaftlichen Revolution dargestellt haben, um ihn schlecht und dumm aussehen zu lassen. In Wahrheit war Luther die Astronomie ziemlich egal, der hat sich dazu nirgendwo geäußert. Mit Galilei und Kopernikus sind wir jetzt aber schon fast in der Neuzeit angelangt. Und es gäbe noch viel mehr zu erzählen über die Kirche und die Gelehrten der Antike und des Mittelalters und noch viel mehr über den Weg von der frühen Neuzeit bis heute. Aber diese Geschichten, die muss ich ein anderes Mal erzählen. Immerhin aber wissen wir seit 1995, als der erste extrasolare Planet entdeckt worden ist, dass es da draußen tatsächlich noch andere Welten gibt, die andere Sterne umkreisen. Wir wissen heute, dass diese Planeten genauso zahlreich sind wie die Sterne selbst, mindestens. Ob es auf irgendeiner dieser Welten auch intelligente Lebewesen gibt, das wissen wir noch nicht. Aber wie die Geschichte zeigt, werden wir nicht aufhören können, darüber nachzudenken und nachzuforschen. Wir werden uns weiter damit beschäftigen. Wir müssen es tun, weil das eine Frage ist, die uns einfach nicht loslässt, egal was wir glauben oder nicht glauben. Musik.